Vielleicht macht ihr das regelmäßig, ihr schaut in den Gemeindebrief und dann kriegt ihr immer so eine Ankündigung, ja? Welche Themen sind gerade so beim Predigen dran, wenn ich predige, oder was gibt es auch im roten Faden? Und wenn ihr dort hineingeschaut habt, dann ist euch aufgefallen, in den nächsten Wochen wollen wir uns als Gemeinde dem Thema Frauen in Predigt und Leitungsdienst widmen. Das ist ein spannendes Thema, finde ich. Auch ein kontrovers diskutiertes Thema. Und warum das Thema jetzt? Es gibt zwei Gründe, jetzt darüber zu lehren. Der erste Grund liegt auf der Hand. Nächste Woche predigt Patti Wolf hier bei uns in der Gemeinde. Und man kann sich fragen, wie geht das, dass eine Frau predigen kann im Gottesdienst? Also nicht, dass sie es kann, sondern wie begründen wir das mit der Bibel? Oder auch bei der Predigtschulung werden Frauen genauso wie Männer eingeladen, mit dabei zu sein. Deshalb muss man die Frage stellen und auch beantworten, wie wird diese Praxis biblisch begründet, dass Frauen im Gottesdienst predigen? Das ist der eine Grund. Dann gibt es noch einen zweiten Grund. Und der hängt mit unserer Leitungswahl zusammen. Neben Christian Kasimir und Mike Kasimir steht dieses Mal mit Sigi Geis auch eine Frau zur Wahl in die Gemeindeleitung. Und zu Recht kann man die Frage stellen, wie wird diese Praxis biblisch begründet, dass eine Frau in die Gemeindeleitung gewählt werden kann? Und ihr könnt euch vorstellen, ich stehe jetzt nicht einfach so hier und sage meine Meinung, sondern vorher haben wir in der Gemeindeleitung miteinander über dieses Thema gesprochen und es gab einen Meinungsbildungsprozess. Wir haben uns wirklich Zeit genommen, in die Bibel zu schauen und zu lesen. Wir haben Erkenntnisse miteinander ausgetauscht und miteinander diskutiert. Wir sind in dieser Frage wirklich einen Erkenntnisweg miteinander gegangen, bis wir dann zu einer Leitungsposition zu diesem Thema gefunden haben. Als Ergebnis haben wir eine Lehrgrundlage gefunden, mit der wir den Predigtdienst und Leitungsdienst von Frauen in der Gemeinde befürworten wollen. Uns ist bewusst, dass dieses Thema eine Geschichte in dieser Gemeinde hat, bei der es auch verschiedene Erkenntnisse und Überzeugungen gibt. Deshalb ist es mir wichtig, noch vor meiner Predigt ein paar Dinge zu sagen, damit ein guter Umgang zu diesem Thema möglich ist oder dass das gelingt. Und mit diesen einleitenden Worten möchte ich jetzt ganz gezielt alle von euch ansprechen, die eine vielleicht über lange Jahre gewachsene Überzeugung haben, dass Gott nicht möchte, dass Frauen im Gottesdienst predigen oder Mitglieder einer Gemeindeleitung bzw. eines Ältestenkreises werden. Und wenn es dir so geht, dann ist es mir wichtig, dass meine folgenden Worte nicht nur deinen Kopf erreichen, sondern auch dein Herz. Mit der Lehre zu diesem Themenfeld geht es uns nicht darum zu sagen, wir sind richtig, du bist falsch. Darum geht es an keiner Stelle. Wie du diese Frage für dich beantwortest und welcher Erkenntnis du persönlich folgst, ist und bleibt deine persönliche Gewissensentscheidung. Es gibt zu keinem Zeitpunkt die Erwartung, dass du wegen ein paar Predigten oder Lehreinheiten in der Gemeinde deine Erkenntnis aufgeben musst. Das ist mir völlig klar, nur weil ich jetzt darüber predige, vielleicht hast du dein ganzes Leben darüber eine andere Überzeugung gehabt. Das braucht Zeit und vielleicht merkst du, es überzeugt mich nicht, dann ist das okay. Wenn es dich überzeugt, dann nimmst du die Zeit, die du brauchst. Aber das ist nicht die Erwartung. Ein, zwei Predigten und eine Lehre und dann muss es für alle gleich klar sein. Was ist das Ziel, dass wir dafür über dieses Thema von vorne predigen und auch Gemeindeforen dazu machen? Das Ziel ist folgendes. Wir glauben, dass jeder in der Gemeinde einen Anspruch darauf hat, zu erfahren, wie wir unser Handeln biblisch begründen. Denn es gibt etwas, worin wir uns wirklich einig sind. Wenn es etwas gibt, das dem Wort Gottes widerspricht, dann sollten wir es nicht tun. Egal, was der Zeitgeist sagt oder was gerade Mode ist oder ob wir gerade irgendein Problem haben und irgendeine Sache uns jetzt eine Lösung wäre. Und wenn wir erkennen, dass Gott etwas anderes möchte, als wir gerade leben oder bisher immer geglaubt haben, dann wollen wir Gott folgen. Wir wollen uns an Gott ausrichten und wir wollen dem folgen, was wir als seine Wahrheit erkennen. Also als Gemeindeleitung haben wir nicht das Ziel, dass am Ende alle in der Gemeinde so denken müssen. Wofür wir uns aber wirklich Mühe geben, und da habe ich auch einen persönlichen Ehrgeiz darin, das ist Folgendes. Jeder soll nachvollziehen können, wie kommen die darauf, mit der Bibel in der Hand, dass Frauen im Gottesdienst predigen oder auch in eine Gemeindeleitung oder Ältestenkreis gewählt werden können. Wie wollen wir dieses Ziel erreichen? Wir gehen hier miteinander als Gemeinde einen Prozess. Wir lehren dieses Thema auf mehreren Ebenen und geben dadurch auch Möglichkeit zum Gespräch. Das eine sind Predigten, heute das Thema, wo es um den Predigtdienst von Männern und Frauen in der Gemeinde geht, aber auch Predigten über Leitungsverständnis. Das passt auch zur Wahl. Welche Kriterien sind denn da für Menschen, die sich zur Wahl stellen? Und ihr seht das im Gemeindebrief. Dann gibt es auch zwei Gemeindeforen. Diesen Donnerstag konzentrieren wir uns auf das Thema, wie wird der Predigtdienst von Frauen biblisch begründet? Und das wird auch kommunikativer sein, als in einer Predigt das möglich ist. Also wenn du merkst, du hast hier einige Fragen und du kriegst mich nach dem Gottesdienst nicht, dann schreib dir deine Fragen auf oder merk dir sie und dann können wir beim Gemeindeforum darüber sprechen. Und dann 14 Tage später, Gemeindeforum zum Thema, wie wird der Leitungsdienst von Frauen biblisch begründet? Und wir nehmen uns bewusst auch ein bisschen Zeit und machen nicht alles an einer Veranstaltung. Wir möchten wirklich Gelegenheit geben, das Gehörte zu verarbeiten und als Gemeinde gemeinsam unterwegs zu sein. Wir möchten euch wirklich mitnehmen. An dieser Stelle will ich auch gleich zu Beginn eine Angst oder eine Sorge aus dem Weg räumen. Wenn wir über dieses Thema Themenfeld lehren, gilt Folgendes. Zu keinem Zeitpunkt werden wir die Schöpfungsordnung Gottes in Bezug auf die verschiedenen Rollen von Männern und Frauen in Frage stellen. Es ist unsere gemeinsame Erkenntnis, dass Gott Mann und Frau verschieden geschaffen hat. Und es ist auch unsere gemeinsame Erkenntnis, dass es Unterschiede in der Verantwortlichkeit vor Gott von Männern und Frauen gibt. Und diese Sicherheit kann jeder von euch haben, wenn wir über dieses Thema lehren. Bevor ich gleich jetzt in das Thema der Predigt einsteige, möchte ich kurz ein Gebet sprechen. Jesus, wir sind vor dir. Und nach bestem Wissen und Gewissen lesen wir dein Wort und versuchen, deine Wahrheit für uns zu erkennen. Und mein Gebet ist, dass es mir jetzt gelingt, das, was du uns als Gemeindeleitung gezeigt hast, so rüberzubringen, dass es jeder nachvollziehen kann. Und ich bete darum, dass du mir eine gute Art und Weise gibst. Und ich bete auch um die Freiheit, dass wer hier ist und vor dir eine andere Erkenntnis folgt, auch diese Freiheit hat, dieser Erkenntnis zu folgen. Und wir danken dir dafür, dass dein Geist und dass du, Jesus, dem wir folgen, die Einheit der Gemeinde gibst. Amen. Thema, biblische Begründung, warum Männer wie Frauen zur Predigt im Gottesdienst berufen sind. Ist schon ein bisschen länger her, da gab es ja im Gemeindebrief schon eine Einladung zur Predigtschulung und wer das gelesen hat, der hat gelesen, eingeladen zur Predigtschulung sind Frauen und Männer. Und die Gertrud hat mich einmal zur Seite genommen und hat mich angesprochen, hat gefragt, Andreas, ich habe immer gelernt, Frauen dürfen nicht predigen im Gottesdienst. Wie geht das jetzt? Und dann habe ich ihr diesen Bibeltext gezeigt, über den ich heute predigen möchte. Und dieser Bibelvers, wo das drinne steht, dass Frauen auch mitberufen sind zu predigen, steht im 1. Korintherbrief, 14. Kapitel. Ich lese uns die Verse 26 bis 40 vor, nach der Guten Nachricht Übersetzung. Und wenn ihr euch die Überschriften zu diesem Thema anschaut, dann merkt ihr auch gleich, was so der Kontext ist. Es geht um Gottesdienst. Neue Genfer Übersetzung hat die Überschrift Der richtige Gebrauch der Geistesgaben im Gottesdienst oder Regeln für den Gottesdienst, Hoffnung für alle. Und die Gute Nachricht Übersetzung hat die Überschrift Die Ordnung bei der Gemeindeversammlung. Nun lese ich uns diesen Text. Was folgt daraus für euch, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zum Gottesdienst zusammenkommt, kann jeder und jede etwas dazu beitragen. Ein Lied vorsingen oder eine Lehre vortragen oder eine Offenbarung weitergeben oder in unbekannten Sprachen reden oder die Deutung dazu geben. Aber alles muss dem Aufbau der Gemeinde dienen. In unbekannten Sprachen sollen zwei oder höchstens drei sprechen, aber der Reihe nach. Und jemand soll die Deutung geben. Wenn niemand da ist, der es deuten kann, sollen die Betreffenden schweigen. Sie sollen dann für sich zu Hause reden, wo nur sie selbst und Gott es hören. Auch von denen, die prophetische Weisungen verkünden können, sollen nur zwei oder drei sprechen. Die anderen, die diese Fähigkeit haben, sollen das Gesagte beurteilen. Vielleicht erhält von diesen anderen, die dabei sitzen, jemand eine Botschaft, während gerade einer spricht. Dann soll der Erste aufhören. Ihr könnt doch alle der Reihe nach sprechen. Dann werden alle etwas lernen und alle werden ermutigt werden. Die prophetisch Begabten werden von ihren Eingebungen nicht überwältigt, sondern haben es selbst in der Hand, wann und wie sie sie weitergeben. Gott liebt doch nicht die Unordnung, sondern er schafft Frieden. Wie es bei allen christlichen Gemeinden üblich ist, sollen die Frauen in ihren Versammlungen schweigen. Sie dürfen nicht lehren, sondern sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz vorschreibt. Wenn sie etwas wissen wollen, sollen sie zu Hause ihren Ehemann fragen. Denn es schickt sich nicht für eine Frau, dass sie in der Gemeindeversammlung spricht. Ist denn die Botschaft Gottes von euch in die Welt ausgegangen? Oder ist sie nur zu euch gekommen? Wer von euch meint, die Prophetengabe zu besitzen oder vom Geist Gottes erfüllt zu sein, muss auch einsehen, dass meine Anweisungen vom Herrn kommen. Wer das nicht anerkennt, wird auch von Gott nicht anerkannt. Meine Brüder und Schwestern, bemüht euch also um die Gabe der prophetischen Rede, hindert aber auch niemand daran, in unbekannten Sprachen zu reden. Nur soll alles anständig und geordnet zugehen. Wie gehe ich jetzt im Folgenden vor? Das war mal so der ganze Text. Zuerst schaue ich mir mit euch zusammen den Vers 26 an. In Vers 26 haben wir eine Bibelstelle, in der Männer wie Frauen dazu ermutigt werden, im Gottesdienst zu lehren, also zu predigen. Anschließend schauen wir uns dann den Teil ab Vers 33b bis 35 an, in dem Frauen das Reden im Gottesdienst verboten wird. Und bei dieser Gelegenheit lasst mich sagen, dass ich sehr dankbar dafür bin, beide Aussagen in einem Sinnzusammenhang zu finden. Denn Paulus ist ja nicht blöd und sagt, Frauen lehren im Gottesdienst und kurze Zeit später sagt er, aber reden im Gottesdienst dürfen sie nicht. Paulus gibt uns selbst im Text eine klare Deutungsrichtung vor. Und ich glaube, wir können leicht mitdenken und nachvollziehen, was er gemeint hat. Lasst uns einsteigen mit Vers 26 und ihr seht den Bibeltext jetzt vorne über dem Beamer an der Wand. Was folgt daraus für euch, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zum Gottesdienst zusammenkommt, kann jeder und jede etwas dazu beitragen. Ein Lied vorsingen oder eine Lehre vortragen oder eine Offenbarung weitergeben oder in unbekannten Sprachen reden oder die Deutung dazu geben. Aber alles muss dem Aufbau der Gemeinde dienen. Schaut euch mal den Text genau an. Was steht da? Brüder und Schwestern, das ist die Anrede und sie werden ermutigt. Jeder und jede soll sich im Gottesdienst einbringen oder darf sich einbringen. Ein Lied vorsingen, eine Lehre vortragen, Offenbarung und so weiter. Und ein Teil davon, was sie tun soll, ist eben eine Lehre vortragen. Also so wie ein Gottesdienst normal abläuft, sollen sie Männer und Frauen sich einbringen. Jetzt kann man einwenden, stimmt denn die Übersetzung mit den Brüder und Schwestern? Im griechischen Text steht ja nicht Brüder und Schwestern, da steht ja nur Brüder. Ja, das stimmt. Im griechischen Text steht da nur Brüder. Trotzdem sind hier Brüder und Schwestern, also Männer und Frauen, von Paulus angesprochen und gemeint. Jetzt kann man fragen, wie komme ich darauf? In mehreren Predigten habe ich immer mal wieder, wo das schon drinne war mit den Brüdern, darauf hingewiesen, wie ich darauf komme, dass da Brüder und Schwestern gemeint sind. Aber weil es für diese Predigt und für die Aussage wichtig ist, nehme ich mir für diesen Punkt jetzt noch mal etwas Zeit. Wenn man in der damaligen Kultur Gruppen angesprochen hat, dann wurden immer nur die Männer angesprochen, auch wenn beide Geschlechter gemeint waren. Intuitiv haben wir das immer gewusst. Also wenn ihr die Briefe mal durchliest, dann ist ja damit eine Gruppe gemeint. Meistens schreibt der Paulus an eine Gemeinde oder an eine Gruppe von Christen. Und wenn er die anschreibt, dann schreibt er immer nur an die Brüder. Aber wenn die Frauen oder wenn wir gepredigt haben über diese Texte, dann haben wir immer nicht nur an die Männer gepredigt, sondern an Männer und Frauen. Er redet eben nicht nur zu den Brüdern, sondern er redet immer zu Männern und Frauen. Und dieses Prinzip wurde in der Regel auch in neueren Bibelübersetzungen angewendet. Statt Brüdern lest ihr da entweder Brüder und Schwestern oder Geschwister. Und ich zeige euch das einfach mal an zwei Beispielen, wo das in 1. Korinther 14 auch umgesetzt wurde. Da habt ihr das erste Beispiel, 1. Korinther 14, Vers 6. Das haben wir an der Folie. Also dieses Prinzip gilt es zu lernen. Ja, die Gruppenanrede Brüder meint immer Brüder und Schwestern bzw. Geschwister. Und ich vergleiche einfach mal die revidierte Elberfelder Übersetzung mit der neuen evangelistischen Übersetzung. Die revidierte Elberfelder schreibt immer Brüder, weil die am griechischen Text übersetzt. Deswegen liebe ich sie so. Ja, also wenn du wissen willst, was im griechischen Text steht, ist die revidierte Elberfelder Übersetzung eine gute Empfehlung. 1. Korinther 14, Vers 6 schreibt Paulus: Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre? Und es ist klar, er sagt, wenn ich euch als Gemeinde besuche, was werde ich euch nützen, wenn ich nur in unbekannten Sprachen rede, dann rede ich euch zu euch ja klar. Eben als Offenbarung, Erkenntnis, Weissagung oder mit Lehre. Die neue evangelistische Übersetzung übersetzt dann auch richtig: Wenn ich jetzt zu euch käme, liebe Geschwister, und in Sprachen reden würde, was hättet ihr davon, wenn ich keine Offenbarung, keine Erkenntnis, keine Weissagung und keine Lehre bringe? Also sie setzen dieses Prinzip um. Das überliest man sonst. Nur jetzt hier in dem Punkt ist es wichtig, deswegen achten wir da besonders drauf. Ihr merkt, ich habe euch Lehre unterstrichen. Das hat folgenden Grund. Der griechische Begriff für Lehre an der Stelle, also die Lehre, die Paulus bringt, seine Predigt, ist der gleiche griechische Begriff wie für die Lehre in Vers 26, wo Männer und Frauen dazu ermutigt werden, sich mit Lehre im Gottesdienst einzubringen. Gehen wir weiter zum nächsten Beispiel, nämlich Vers 20. 1. Korinther 14, Vers 20. Die revidierte Elberfelder übersetzt hier: Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstand aber seid Erwachsene. Schauen wir uns die neue evangelistische Übersetzung an, dann merken wir, ganz richtig wird hier die Brüderanrede durch liebe Geschwister übersetzt. Seid doch nicht Kinder im Verstand, liebe Geschwister. In der Bosheit, da sollt ihr wie kleine Kinder sein, im Verstand aber seid Erwachsene. Gleiches Prinzip. Inhaltlich merkt man, klar sind damit nicht nur Männer gemeint, die Frauen auch, deswegen Geschwister. Und wenn man das Kapitel weiterliest, ja, dann merkt man, in Vers 26 gilt auch das gleiche Prinzip wie überall sonst und wie auch an diesen Stellen gezeigt. Da muss man eben an der Stelle, wo nur Brüder steht, auch Geschwister einsetzen und mit Brüder und Schwester oder Geschwister übersetzen. Wenn ihr jetzt aber, wir können wieder Vers 26 machen. Jo. Danke. Wenn ihr jetzt aber Vers 26 mit der neuen evangelistischen Übersetzung vergleicht, dann merkt ihr, dass die ich eben euch gezeigt habe, die da Geschwister übersetzen, an der Stelle bei Brüder bleiben. Und die Neues Leben Übersetzung macht das auch so. Sie weichen hier von ihrer eigenen Methode ab. Und ich sage euch ganz ehrlich, natürlich ist Bibelübersetzung auch immer Interpretation. Also der Übersetzer bringt seine eigene theologische Überzeugung in die Übersetzung mit ein. Aber das finde ich an dieser Stelle nicht konsequent und ich finde es auch nicht bibeltreu. Grundsätzlich gilt, wo Brüder als Gruppenanrede im Neuen Testament verwendet wird, sind die Frauen immer mitgemeint. Deshalb ist eben die richtige Übersetzung für das griechische Brüder, Brüder und Schwestern und Geschwister oder Geschwister. Nachdem wir diesen Punkt klar gemacht haben, lasst uns noch schauen, ob die Aussage von Vers 26 auch zum Kontext passt. Also es gibt ja einen Gedankengang von Paulus und die Briefe werden ja nicht so gelesen, dass man immer nur einen Abschnitt liest, sondern wenn eine Gemeinde einen Brief bekommen hat oder wenn ihr einen Brief kriegt, ihr lest den von Anfang bis Ende. Und in diesen Gedankengängen gibt es auch sozusagen eine logische Reihenfolge. Das machen wir ganz kurz. Wenn ihr möchtet, könnt ihr in euren Bibeln mitblättern. Wir beginnen einfach bei Kapitel 12. In Kapitel 12 behandelt Paulus die Gabenlehre. Da wird die Gemeinde Jesu beschrieben als ein Leib Jesu. Der Christ, der zu Jesus gehört, hat den Heiligen Geist empfangen und ist eingefügt in diesen Leib Jesu. Und als Glied dieses Leibes hat er Gabe und Aufgabe empfangen. Paulus sagt mit diesem Beispiel, dass sowohl Männer als auch Frauen geistbegabt sind und ihre Gabe als Teil der Gemeinde einsetzen sollen. Das Kapitel 12, dann kommt Kapitel 13, das Hohelied der Liebe, das ebenfalls Männer und Frauen gleichermaßen anspricht. Und nun in Vers 14 gibt er einige praktische Anweisungen zu der Gabenlehre, wie man das im Gemeindeleben umsetzt. Zuerst lehrt er über das Sprachengebet und die prophetische Rede. Was ist es und wie soll es sozusagen gelebt werden in der Gemeinde? Und dann kommt unser Predigttext. Und was erfahren wir hier? Wir erfahren hier, jeder soll seine Gabe im Gottesdienst einbringen. Die Gaben sollen aber in einer guten und geordneten Weise eingebracht werden. Und zwar eins nach dem anderen. Und es soll dem Aufbau der Gemeinde dienen. Also es ist nur die konkrete Fortsetzung von der Gabenlehre angewendet auf den Gottesdienst, was hier Paulus uns weitergibt. Der Kontext macht klar, dass Männer und Frauen ihre Gaben und zwar explizit auch die Lehrgabe im Gottesdienst einbringen sollen. Und wer nicht schon vorher gelernt hat, dass das nicht geht, der wird diesen Bibeltext einfach lesen und wird ganz klar verstehen, hey, Männer und Frauen sind die ganze Zeit mit gemeint. Die Deutung von Vers 26, dass Männer und Frauen zur Predigt im Gottesdienst berufen sind, ist also stimmig mit dem Textzusammenhang und auch mit der Gedankenführung des Paulus. Jetzt habt ihr vielleicht schon darauf gewartet, was ist denn mit Vers 33b folgende? Wie passen diese Aussagen zusammen? Und wenn ihr hier auch mal verschiedene Übersetzungen vergleicht, dann merkt ihr, wie schwer sich die Übersetzer damit tun, das irgendwie so darzulegen, dass es gut übersetzt ist, aber auch nicht zu krass oder wie auch immer. Ich glaube, an dieser Stelle brauchen wir den griechischen Text oder das nahe am griechischen Text. Und deswegen zeige ich euch jetzt das nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Schaut euch den Abschnitt mal vorne an. Ich lese ihn uns einmal vor. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen. Denn es wird ihnen nicht erlaubt, zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. Was steht dort? Und ich nehme mir wirklich auch ein bisschen Zeit, über diesen Text zu reden, weil das ist einer der Texte, die öfter auch angeführt werden, um zu sagen, hey, es steht doch in der Bibel, eine Frau darf nicht lehren im Gottesdienst. Was steht dort? Frauen sollen in den Gemeinden schweigen. Der Kontext ist eine Ordnung für den Gottesdienst. Also Frauen sollen im Gottesdienst schweigen. Und dann wird es noch präzisiert. Es ist ihnen nicht erlaubt zu reden. Im Gottesdienst zu reden ist für eine Frau schändlich. Die Begriffe Schweigen und Reden sind auch keine theologischen Sondervokabeln, sondern so wie wir das verstehen, ist es auch gemeint. Also Schweigen ist Schweigen und Reden ist Reden und wenn man schweigen soll, soll man nicht reden. Vers 28, nur mal als Vergleich, ja, da geht es um die Sprachenrede im Gottesdienst, da verwendet Paulus auch genau die gleichen Begriffe. Da habe ich euch jetzt keine Folie, ich lese euch das einfach vor. Da schreibt Paulus, wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Also ganz normal. Der soll dann schweigen und reden zu Hause für Gott. Also in unserem Bibeltext zu den Frauen werden die gleichen Alltagsbegriffe schweigen und reden verwendet wie in Vers 28 und an vielen Stellen auch. Was bedeutet diese Beobachtung für unser Verstehen des Textes? Und jetzt lasst uns einige Gedankenschritte zusammengehen. Wie sähe unser Gottesdienst aus, wenn wir diesen Bibeltext 1:1 umsetzen würden? 1:1 angewendet, was Paulus schreibt, ohne sich die Frage zu stellen, was meint er, sondern einfach nur, es steht da, wie würde das sein, wenn wir das umsetzen? Das würde bedeuten, die Frauen schweigen den ganzen Gottesdienst und reden kein Wort. Und was wir jetzt machen müssen ist, und das ist eine Methodik, die intuitiv machen wir das beim Bibellesen automatisch, ja, bei Stellen, wo wir vertraut sind. Wir deuten besondere Aussagen in einem Deutungsrahmen und schauen, ist das, wie ich den Text verstehe, logisch und plausibel im Zusammenhang mit anderen Bibelstellen. Lasst uns nun weiter fragen, verstehen wir denn Paulus richtig, wenn wir ihn an dieser Stelle nur wörtlich nehmen? Die Antwort ist auch im Zusammenhang des ersten Korintherbriefs aus meiner Sicht eindeutig nein. Wir würden ihn falsch verstehen. Paulus selbst gibt uns Hinweise, was er meint. Zuerst der Kontext im Brief. Der Kontext, also der Gedankengang von Paulus im Brief, macht deutlich, für Paulus sind Frauen selbstverständlich im Gottesdienst mit Beiträgen beteiligt. Sie sind wie Männer auch beteiligt mit Gebeten, Liedern, Lehre und Prophetie, Auslegung und so weiter. Und da beziehe ich mich nicht nur auf den Text, den wir vorher hatten, sondern wenn ihr mal den ganzen Korintherbrief lest, dann habt ihr da auch eine Ordnung, wie Gebet auch von Frauen im Gottesdienst sein kann. Auch wieder mit einer kulturellen Komponente, aber das ist jetzt nicht wichtig. Da er sich selbst nicht widerspricht, dürfen wir ihn nicht so verstehen, dass Frauen generell das Reden im Gottesdienst verboten ist und dass sie schweigen sollen. Also wer ihn so versteht, würde sagen, Paulus, dann gelten die anderen Dinge von dir aber nicht. Nee, sondern Paulus widerspricht sich ja nicht. Wie verstehen wir ihn jetzt richtig? Wir bekommen von ihm drei Hinweise und alle drei Hinweise ergeben ein stimmiges Bild. Zuerst merken wir, es gibt ein Problem, das nicht nur in einer Gemeinde vorhanden ist, sondern in vielen Gemeinden. Deswegen sagt er ja auch, wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in der Gemeinde schweigen. Da gibt es ein Problem, das Schweigen von Frauen nötig macht. Zweite Beobachtung. Paulus nennt das Ziel des Redens der Frauen darin, dass die Frauen etwas lernen wollen. Deshalb sagt er ihnen auch, also wie könnt ihr als Frauen euer Redebedürfnis stillen, ja? Fragt zu Hause eure Ehemänner, wenn ihr etwas lernen wollt. Das heißt, irgendwie haben die Frauen in dem Kontext das Bedürfnis gehabt, zu reden, um etwas zu lernen. Also nicht um etwas zu lehren, sondern um etwas zu lernen. Und dann sagt Paulus, hey, hier ist nicht der richtige Ort dafür im Gottesdienst. Tut das zu Hause. Dritte Beobachtung, es geht eben um ein Wissen, dass Männer in der Regel mehr haben als Frauen. Deswegen können die dann den Frauen zu Hause auch Dinge erklären. Zusammen mit dem Kontext, dass es um einen geordneten Gottesdienst geht, ergibt sich jetzt folgendes Bild. Warum wussten Männer mehr über den Gottesdienst und den Glauben als Frauen? Der Hintergrund ist ganz einfach dadurch zu erklären, dass die Frauen in der damaligen Kultur in vielen Dingen, auch und gerade in religiösen Dingen, den Männern gegenüber einfach ein Bildungsdefizit hatten. Ganz ehrlich, wenn du Frau bist, du hast eine Frage im Gottesdienst und du denkst, dein Mann weiß es oder er muss es wissen, weil er der Mann ist, dann fragst du ihn einfach, ja? So, und jetzt sagt Paulus, nee, warte, frag ihn zu Hause. Also stellen wir uns vor, ein Gottesdienst läuft ab und es gibt eben Frauen, die einfach im Gottesdienst reden, weil sie etwas erfahren, etwas wissen möchten. Das gibt Unruhe. Und diese Art, dass Frauen den Gottesdienst durch ihr Reden stören, soll in der Gemeinde so geregelt werden, die Frauen sollen doch später nach dem Gottesdienst zu Hause ihre Männer fragen. Es geht also wirklich um ein nachfragendes Reden beziehungsweise um ein störendes Dazwischenreden. Paulus wird hier auch emotional, also ich denke, dass es emotional ist. Ja, wie kommt er darauf, dass er sagt, denn es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden. Ich meine, er hat es ja schon gesagt. Ich glaube, er wurde einfach öfter gestört und als er diese Texte geschrieben hat, wusste er, er muss das nochmal so, man möchte es nochmal so sagen. Der Hinweis auf das Gesetz und die Unterordnung, mit dem dass dieses Reden unterbunden werden will, darauf will ich auch noch kurz eingehen in der Mitte, ne? Sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Also intuitiv würde ich jetzt so verstehen, es gibt ein göttliches Gesetz, da ist ja auch von Unterordnung irgendwo die Rede und daher wird abgeleitet, dass Frauen schweigen sollen. Wenn man jetzt aber mal ein Bibelstudium macht und guckt, gibt es in der Bibel, im Alten Testament, weil das Neue Testament, darauf bezieht sich Paulus hier nicht, das gab es noch nicht. Also gibt es im Alten Testament, im Gesetz Gottes, eine Regel, die irgendetwas über das Reden oder Schweigen von Frauen in der Versammlung sagt, dann muss man sagen, die gibt es nicht. Das heißt, das, worauf sich Paulus hier bezieht, ist kein religiöses Gesetz, es ist ein Gesellschaft, wahrscheinlich ein gesellschaftliches Gesetz, vielleicht das römische Gesetz, das hier etwas regelt, aber es ist definitiv kein religiöses Gesetz, auf das er sich bezieht, sondern eben eine allgemeine Sitte, wo die Gemeinden auch wissen, was er meint, wenn er das ihnen schreibt. Jetzt habe ich euch den Kontext und das, wie man den verstehen soll, aus meiner Sicht dargestellt. In jedem Fall können wir auch Folgendes sagen. Wir haben in diesem Abschnitt über das Reden von Frauen im Gottesdienst überhaupt keine Aussage über den Lehrdienst. Fällt euch das auf? Geht's gar nicht um Lehre. Da geht's wirklich um Reden und Schweigen. Und entweder man ist so radikal und lässt die Frauen ganz schweigen, ja, und nicht reden, oder man versteht es so, wie ich glaube, wie es gemeint ist. Für uns heute bei gleichem Bildungsniveau zwischen Männern und Frauen gibt es diese Situation so nicht. Aber wisst ihr, wir lieben ja Kinder, ne? Und Kinder am Anfang des Gottesdienstes bringen auch manchmal Unruhe und reden. Und das darf bis zu einer gewissen Grenze auch sein. Das wäre eher so eine Situation. Ein störendes Reden im Gottesdienst, das einen daran hindert, irgendwie im Gottesdienst mit dabei zu sein. Genau, das ist gemeint. Nicht irgendwie, dass Frauen nicht reden dürfen. So, komme ich zum Schluss. Wo steht in der Bibel, dass Frauen wie Männer zur Predigt im Gottesdienst berufen sind? Jetzt kannst du nochmal diesen Vers 26 machen. Diesen Vers bitte ich euch, dass ihr euch den einfach merkt und einprägt. Wenn wir nächsten Sonntag Patty Wolf bei uns haben, dann können wir uns auf ein Wort von Gott an uns freuen, das uns als Gemeinde aufbauen soll und aufbauen wird. Und jetzt möchte ich gleich überleiten zu einer Gebetsgemeinschaft. Ich möchte, dass wir wirklich bewusst auch miteinander eins sind im Gebet, dass hier ein guter Gemeindeprozess ist, dass wir auch aufeinander hören und dass jeder sich auch in dem, wie er mit dem Thema unterwegs ist, verstanden fühlt. Ich wünsche mir auch, dass wir dafür beten, dass Gott nicht nur Männer zur Predigt beruft, sondern wenn das auch deine Erkenntnis ist, dass du mit dafür beten kannst, dass hier Frauen diesen Text genauso lesen. Wisst ihr, wenn ihr zusammenkommt im Gottesdienst, kann jede und jeder etwas dazu beitragen. Lieder vorsingen, Lobpreis leiten, das passiert. Ja, eine Offenbarung weitergeben, ein Zeugnis erzählen, ein prophetisches Wort weitergeben, das geht auch schon, leben wir. Oder wenn eine Deutung wäre. Aber Lehre vortragen, liebe Frauen, wenn du merkst, dass Gott dir eine Lehrbegabung gegeben hat, dann hör das und lass dich berufen, genauso wie Männer. Ich würde mir wünschen, wenn es natürlicher wird, dass hier vorne Frauen auch lehren. Nun lasst uns eine Gebetsgemeinschaft haben. Jeder, der möchte, kann ein Gebet sprechen. Ihr kennt das lieber kürzer und öfter als wenige ganz lange Gebete. Und ich werde diese Gebetsgemeinschaft dann mit einem eingeleiteten Vaterunser-Gebet beenden. Männer wie Frauen begabt hast, mit deinem Heiligen Geist, mit Gaben, die du gegeben hast. Und ich bete darum, dass wir auch die Gabe der Lehre im Gottesdienst von Frauen zum Aufbau der Gemeinde einfach erleben. Und Herr, wo du Frauen hier in der Gemeinde gegeben hast oder im Umfeld der Gemeinde, die du berufen möchtest in den Lehrdienst, ich bitte dich darum, dass du es ihnen zeigst und dass sie ermutigt sind, sich einzubringen, zu deiner Ehre. Lasst uns nun zusammen das Vaterunser miteinander beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun singen wir ein Lied miteinander, danach kommen die Ansagen.